Kapitel 28, Kapitel 28, Vers 1. Jetzt ruft also Isaak Jakob und segnet ihn. Er gebot ihm und sagte: Zum Hause Bethuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau. Das ist eine Es ist nicht nur der Name, es ist auch das, was hinter diesem Namen steckt. Der El Shaddai segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen nach dir, auf dass du besitzest das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also jetzt segnet Isaak den Richtigen und mit ganzem Herzen kommt seiner Versäumnis nach und bewusst und im Glauben. Das steht in Hebräer 11, dass er das im Glauben getan hat. Und daher wollen wir nicht zu negativ sein über Isaak. Er hat hier im Glauben gehandelt. Im Glauben oder durch Glauben segnete Isaak den Jakob, Vers 20, Hebräer 11, Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob. Den Esau dann auch, den Esau hat er ja auch gesegnet, aber dieses durch Glauben segnet Isaak den Jakob, das ist nicht das von Kapitel 27, das ist von Kapitel 28.
Was war mit dem ersten Segen dann?
Nun, er gilt. Aber er war nicht bewusst von Isaak getan und jetzt tut er es nochmals und jetzt tut er es wirklich er gibt sozusagen er erinnert sich genau an den Segen Abrahams und er gibt genau das weiter an Jakob. Ja, hätte er früher das schon getan, hätte man sich einiges erspart, hätte er früher erkannt, wen er zu segnen hat. So entließ Isaak den Jakob und er zog nach Mesopotamien, nach Paddan Aram, zu Laban, dem Sohne Bethuels, des Arameas, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Und hier ist das erste Mal die Reihenfolge vertauscht, oder? Oder richtig gemacht. Jakob vor Esau. Jakob vor Esau. Der Heilige Geist macht uns jetzt aufmerksam. Es ist die Mutter Jakobs und Esaus, nicht die Mutter Esaus und Jakobs, die Mutter Jakobs und Esaus. Esau nimmt sich eine dritte Heidin aus Rache gegen seine Eltern, um ihnen noch mehr Leid zuzufügen. Hier sieht man offenbar wiederum sein Herz. Hat sich das ausgezahlt? Für Rebekka. Es ist letztlich auf sie zurückzuführen hier. Denn er tut es ihr zuleide. Als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Paddan Aram entlassen hatte, um sich von dort eine Frau zu nehmen, indem er ihn segnete und ihm gebot und sagte, du sollst nicht eine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Und als Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorcht hatte und nach Paddan Aram gegangen war, als Esau sah, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak, da ging Esau hin zu Ismael und nahm sich zur Frau Machalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu seinen anderen Frauen hinzu. Das ist jetzt eine Ismaelitin, nicht eine Kanaanitin, eine Ismaelitin. Jakob zog aus von Beerseba und ging nach Haran. Und Jakob also kommt jetzt an diesen Ort, wo er übernachtet. Vers 12, er träumte und siehe eine Leiter. Eine Leiter oder eine Treppe eigentlich, eine Treppe. Das hebräische Wort Sulam ist eigentlich Treppe und wird auch verwendet bei den babylonischen Stufentürmen, genauso verwendet. Also nicht so sehr eine Leiter als eine Treppe. Eine Treppe stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen an ihr auf und nieder. Also diese Treppe stand auf Erden und die Engel stiegen nicht hinieder, hernieder und hinauf, sondern sie stiegen auf und nieder. Also sie waren unten und sind dann hinaufgestiegen und wieder herunter. Und Vers 13, und siehe, Jahwe stand über ihm. Das ist jetzt eine Übersetzungsfrage, über ihr oder über ihm? Stand der Herr über der Leiter oder stand er über dem Jakob? Später erfahren wir, dass Jakob sagt, der Herr war hier bei ihm, hier herunter sozusagen. Dann müssen wir also hier nicht über ihr übersetzen, sondern über ihm. Jahwe war unten, nicht oben. Siehe, Jahwe stand über ihm und sagte, ich bin Jahwe, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Es fällt auf, dass es nicht der Gott Jakobs ist, gell? Aber es ist der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Und das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen nach dir. Bitte? Er stand über ihm, über dem Jakob.
Er stand bei ihm.
Oder bei ihm, ist auch okay. Aber das Wort hier all kann auch gegenüber, ich glaube es ist all, gegenüber und bei, ich habe hier in meiner Übersetzung in Klammer gegenüber noch als Übersetzung. Ich schaue gerade nach. Und der Herr, ja, das Wort all kann heißen an, über, gegenüber, bei. Aber nicht bei der Leiter, sondern bei ihm, weil er nachher sagt, hier ist die Gegenwart Gottes, oder? Hier ist das Haus Gottes und so weiter. Hier, und er spricht von hier. Also er sagt, wie heilig ist dieser Ort und so weiter. Deshalb meine ich, hier muss nicht über ihr, über der Leiter so übersetzt werden, sondern über ihm. Gott auf Erden. Und was sagt der Herr Jesus? Johannes 1, Vers 51, bezieht sich der Herr Jesus Christus auf diese Begebenheit. Der sagt zu einem Mann dort, du bist ein wahrer Israel, in dem kein Jakob ist. Du bist ein wahrer Israel, in dem kein Jakob ist, kein Trug ist, kein Fersenhalter ist, kein Betrüger ist. Johannes 1, Vers 51, ihr werdet Größeres sehen als das. Ihr werdet den Menschen den Himmel geöffnet sehen und den Menschen so und die Engel auf und niedersteigen. Nicht nieder und auf, sondern auf und niedersteigen. Der Sohn, Gott, ist am Boden. Und die Engel steigen von ihm hinauf in den Himmel und kommen wieder zu ihm herab. Gott auf Erden. Der Messias, der Menschensohn auf Erden, und er wird bedient es besteht jetzt eine Verbindung mit dem Himmel. Und ihr werdet größere sehen als das, das heißt, ihr werdet in der Zukunft sehen, wie der Himmel eine Verbindung ist zwischen diesem Menschensohn mit dem Himmel. Und sie haben ja gesehen, die Zeichen, gerade danach kommt das erste Zeichen und dann kommen viele Zeichen und sie sehen, wie hier die jenseitige Welt durchbricht in die diesseitige. Sie haben all diese Zeichen erlebt von Jesus Christus, der von Engeln bedient wird. Aber er ist herunten, das Haus Gottes auf Erden. Christus war das Haus Gottes auf Erden, in Johannes 1. Und hier haben wir Gott auf Erden das erste Mal, also nach dem Sündenfall, wo das gesagt wird, dass Gott auf Erden ist, ein Haus Gottes. Dies ist das Tor. Wir kommen gleich drauf. Also 1. Mose 28. Und siehe, Jahwe stand über ihm oder gegenüber ihm und sagte, ich bin Jahwe. Vers 14. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Nachkommen, in deinem Samen, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hier wird also die Abraham-Verheißung erneuert an Jakob, das erste Mal. Und siehe, ich bin mit dir und ich werde dich behüten überall hin, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir gesprochen habe. Und Jakob erwachte von seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, Jahwe ist an diesem Orte und ich wusste es nicht. Hier, herunten ist Jahwe, an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Gott auf Erden erscheint dem Jakob. Und er fürchtete sich. Zweimal sagt hier Gott, Vers 15, dass er den Jakob zurückbringen wird. Also zweimal sagte Gott dem Jakob, nicht hier das erste Mal und in 1. Mose 46 dann das zweite Mal, von Ägypten zurück und von Mesopotamien zurück. Zweimal hat Gott diese Botschaft dem Jakob gegeben, er wird weggehen und Gott wird ihn wieder zurückbringen. Hier nach Mesopotamien, Gott wird ihn zurückbringen, und wenn er dann nach Ägypten zieht, Gott sagt, er wird sie heimsuchen. 1. Mose 46, Vers 3. Fürchte dich nicht, hinabzuziehen. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewisslich heraufführen. Als nun Jakob also von dem Schlaf erwacht, merkt er etwas von dieser Heiligkeit Gottes. Hier ist Haus Gottes. Hier ist Haus Gottes. Vers 17. Wie furchtgebietend ist dieser Ort. Er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist dieser Ort. Aber Gott hat nur Gutes zu ihm geredet. Warum fürchtet er sich? Ja, und er weiß es. Und er weiß sich schuldig. Er weiß es. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Dies ist die Pforte des Himmels. Pforte vielleicht hier im Sinne von wie die Pforte einer Stadt, der Regierungs-, dort wo die Richter und Regierer sitzen, der Regierungsort. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn als Denkmal auf und goss Öl darauf. Viermal wird er noch, also viermal insgesamt macht er Gedenksteine. Hier in Kapitel 18, 28, dann in Kapitel 31 und in Kapitel 35 zweimal. Das kennzeichnet sein Leben, Zeichen des Zeugnisses der Treue Gottes. Aufgerichtet, damit andere die Treue Gottes sich erinnern können an die Treue Gottes. Wir sollen auch so ein Denkmal in dieser Welt sein, ein Zeichen, damit andere sehen etwas von der Treue Gottes. So wie der Abraham ein Anbeter war und der Isaak einer war, der das vom Brunnen, lebendigen Brunnen gelebt hat, so setzt er Zeichen der Treue Gottes, des Zeugnisses, setzt ein Zeugnis in dieser Welt. Jedenfalls wird er sich jetzt dann von Gott erziehen lassen und er wird mehr und mehr ein heiliges Zeugnis werden in dieser Welt. Vers 20, und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wenn Gott mit mir sein wird. Das ist ein bisschen eigenartig. Gott hat ihm etwas bedingungslos verheißen und er setzt ein Wenn davor. Wenn Gott mit mir ist. Gott sagt zu ihm: Ich werde mit dir sein. Und er sagt: Wenn Gott mit mir ist. Wenn Gott sich an seine Verheißungen hält, dann soll er mein Gott sein. Und wenn er mich reich macht, dann bekommt er 10% vom Gewinn. Das ist noch nicht so die höchste Höhen von Hingabe und Glaube und Erkenntnis. Er kennt Gott noch nicht richtig. Aber es ist der Gott seines Großvaters und der Gott seines Vaters. Noch nicht sein Gott. Dann trifft Jakob seine Traumfrau. Kapitel 29. Da steht ein Mann am Brunnen und da steht, da kommt eine Frau zum Brunnen. Zum Jakobsbrunnen. Kapitel 29. Er hob seine Füße, ging nach dem Lande der Kinder des Ostens und er sah und siehe einen Brunnen auf dem Felde und siehe, dort waren drei Herden. Und jetzt möchte er dort den Leuten sagen, wie es geht, aber er kennt sich selber gar nicht aus. Bisschen vorschnell. Kennt nicht die Sitten des Landes, wie das funktioniert hier mit dem Brunnen und mit dem Tränken der Herden. Meine Brüder, woher seid ihr? Wir sind von Haran. Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Ja, wir kennen ihn. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut. Siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Und dann kommt Rahel, Vers 9, noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, das trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Sie war seine Verwandte. Es war nicht ein Liebeskuss, sondern es war ein Begrüßungskuss. Und Jakob tat Rahel kund, dass er ein Bruder ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas wäre. Und sie lief und berichtete es ihrem Vater. Und der Laban kommt ihm entgegen, umarmt ihn und küsst ihn. Sie sind Verwandte. Führt ihn in sein Haus und er erzählt dem Laban alle diese Dinge. Ja, was sollen wir hier? Wir wollen hier ein bisschen uns Gedanken machen über wie er seine Frau findet. Wie kommt Jakob zu seiner Familie? Es scheint hier, dass Jakob nicht so der Allergeistlichste von den Geistlichen ist. Er ist hier, er sieht die Rahel und er interessiert sich für die Rahel. Und er sieht, dass sie hübsch ist. Viel weiß er ja nicht von ihr, aber er sieht, dass sie hübsch ist und dass ihre Augen hübsch sind und ihr Körper hübsch ist. Und verliebt sich sofort in sie und ist bereit, für sie dann 7 Jahre zu arbeiten. Jakob ist hier kein Vorbild. Vielleicht sollen wir hier ein bisschen stehen bleiben, wie das ist, wenn einer sich, vielleicht darf ich zu den Schwestern reden, den jüngeren Schwestern, wenn einer sich in dich verliebt, wie weißt du, ob das der Richtige ist? Naja, man muss sich fragen, einige grundsätzliche Fragen stellen. Womit ernährt er sich? Vom Computer oder vom Wort Gottes? Ja. Ist er treu? Ist er gerecht? Was hat er für Maßstäbe? Bitte? Ja. Was hat er für Maßstäbe? Ist er liebevoll? Wie geht er mit seiner Mutter um? Wie geht er mit Kindern um? Er wird einmal deine Kinder erziehen. Kann er sich unterordnen? Kann er sich unter den Vater unterordnen? Oder hat er eine schlechte Beziehung zu seinem Vater? Hat er gelernt, Verantwortung zu tragen? Kann er dienen oder lässt er sich lieber bedienen? Sieht er, was getan werden muss, oder sieht er das nicht? Ist er lieber schnell mit dem Mund oder schnell mit der Tat? Weiß er alles besser? Oder ist er einer, der zuhören kann? Eines Tages wird er dir zuhören. Sollte er dir auch zuhören und einfühlsam sein. Ja. Ausdauer, Demut, solche Sachen, man soll auf diese Sachen achten. Was will er eigentlich? Will er einfach eine Frau haben? Oder was will er eigentlich? Man braucht eine gewisse Zeit, um das herauszufinden. Das geht nicht von heute auf morgen. Kinder bekommen auch nicht von heute auf morgen. Also wenn Gott das so gesetzt hat, dass man für Kinder 9 Monate braucht, dann braucht auch eine Frau eine gewisse Zeit, um das herauszufinden. Außer sie heißt Rebekka, aber da ist es anders gewesen. Da hat Gott es so geführt und es war ein bisschen ein anderer Fall. Es gibt Ausnahmen, ja. Wie war das bei Zinzendorf, glaube ich, war das? Die hatten Missionare im Ausland. Und dann schickten die Missionare zurück, ich brauche eine Frau. Schickt mir eine. Wir beten. Okay, dann haben sie gebetet und der hat gebetet. Und dann hat man gefragt, ist eine Schwester bereit, nach China zu gehen und die Frau von dem Missionar zu werden? Und es fand sich eine, die ist dann hingefahren und hat... Es gibt schon solche Fälle. Ja? Es sind gute Ehen geworden. Die hat gewusst, was sie erwartet. Ja. Aber Warnung an die Schwestern, hier möchte ich ein Wort an die Schwester bringen. Es gibt keinen Mann in der Welt, der dich so lieben wird wie der Mann am Jakobsbrunnen. Aber das zweite Mal am Jakobsbrunnen, in Johannes 4. Der Mann am Jakobsbrunnen, der dort eine Frau begegnet und der dann der Frau sagt, von mir musst du trinken, von mir. Also der Ehemann wird nie der Ersatz für den Herrn Jesus werden. Niemals. Also der Himmel ist noch nicht auf Erden zu erwarten. Auch wenn das Buch heißt, gibt es ein Buch über Ehe, ein Stück Himmel auf Erden, glaube ich, heißt es, ein Stück Himmel auf Erden oder so. Aber es ist nicht immer Himmel auf Erden. Ein Wort an die junge Brüder. Rahel war die Schönere, gell? Rahel war die Schönere. War sie die mit dem besseren Charakter? Rahel liebt Essen, sie ist ungeduldig und zornig, sie stiehlt und sie lügt. Kapitel 30, Vers 14. Kapitel 30, Vers 14, da geht es ums Essen. Vielleicht kann man auch sagen, es geht um Aberglauben, ich weiß nicht, weil sie diese Äpfel will. Und sie denkt vielleicht, die Äpfel machen sie fruchtbar. Aber jedenfalls, sie will die Äpfel. 1. Mose 30, Vers 14. Zweitens, sie ist ungeduldig und zornig. Kapitel 30, Vers 1. Verschaffe mir Kinder oder ich sterbe. Spricht sie ihren Mann an. Verschaffe mir Kinder oder ich sterbe. 1. Mose 31, Vers 19. Sie stiehlt die Hausgötzen von ihrem Vater und tut sie an einen Ort, wo er sie niemals erwartet. Und sie lügt ihren eigenen Vater an. Und sie, 1. Mose 31, 35. Lügt den Vater ins Gesicht. Also der Charakter ist nicht unbedingt der beste. Aber Jakob hat sie gesehen, er hat ihre Schönheit gesehen, er hat ihre Augen gesehen. Und das war's. Jetzt will er für sie, ist er bereit, für sie 7 Jahre zu arbeiten. Konzentrieren wir uns nicht auf das Äußere, konzentrieren wir uns auf den Charakter. Wie redet sie über ihren Vater? Was hat sie für Beziehung zu ihrem Vater? Ganz wichtig. Der erste Mann im Leben einer Frau ist ihr Vater. Und der zweite Mann bist du. Also, wenn sie den Vater verachtet, wie wird ihre Beziehung sein zu dem zukünftigen Ehemann? Die Rahel hatte keine so gute Beziehung zu ihrem Vater. Wie ist sie in ihrer Beziehung zu ihrer Mutter? Schaut sie weg, wenn ihre Mutter sich abrackert? Oder packt sie mit an? Und wenn es schwierig wird, wenn Probleme kommen, fängt sie an zu schreien? Oder wegzulaufen? Ehe kostet die Freiheit, nicht weniger. Die Bibel sagt die Ehe, die Bibel vergleicht die Ehe mit einem, jedenfalls es gibt eine Stelle, wo das mit einem Joch verglichen wird. Sei nicht zusammengejocht, zieh nicht am gleichen Joch mit dem Ungläubigen. Aber es ist ein Joch und Ehe, es kann auch zu einem Joch werden, es ist eine Arbeits-, ist auch eine Dienstgemeinschaft, nicht nur, aber auch. Und es kostet schon etwas. Der Herr Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und wenn wir müssen uns dessen schon bewusst sein. Der Herr will nicht nur schauen, dass wir die beste Frau haben, er will auch, dass die Frau, die ich heirate, den besten Mann hat. Wir denken meistens einfach an uns, dass ich behaupte, ich habe die beste Frau. Wenn nur der eine nimmt und der andere gibt, dann sind beide unglücklich. Mit der Zeit. Aber wenn beide geben, gelernt haben zu geben, dann werden beide beschenkt. Geben ist seliger als nehmen. Also man soll sich konzentrieren auf den Charakter des Mädchens, das man im Auge hat, der jungen Frau, die man im Auge hat. Bevor man sie heiratet, muss man auf das schauen, was einem nicht gefällt. Und nachdem man geheiratet hat, soll man auf das schauen, was einem gefällt. Nun sieben Jahre Dienst für die Ehefrau, zukünftige Ehefrau. Das ist eine lange Zeit für Jakob. Er ist ausdauernd und fleißig und die Jahre kommen ihm sehr kurz vor. Er liebt sie wirklich. Sieben Jahre Dienst vor der Hochzeit, hat jemand gesagt, sieben Jahre Dienst vor der Hochzeit ist eine gute Vorübung für den Dienst nachher. Man übt vorher, er arbeitet vorher um sie. Und das ist eine Übung für nachher, um ihr nachher zu dienen. Aber, ja. Also er dient hier um Rahel und die Jahre kommen ihm recht kurz vor. Das ist jetzt Vers 16. Laban hatte zwei Töchter. Lea, der Name der Älteren war Lea, der Name der Jüngeren Rahel. Die Augen der Lea waren blass, schwach, matt. Vielleicht war sie kurzsichtig. Es ist schwierig festzustellen, was mit den Augen war, ob es eine Krankheit war. Kann ja gut sein, dass sie kurzsichtig war oder schielend. Aber ihr Charakter scheint der bessere gewesen zu sein. Sie war sicher kein Engel, aber ihr Charakter war scheint anders als der von Rahel. Und jetzt möchte der Jakob heiraten und Gott hat ihm versprochen, ich werde mit dir sein, wohin du auch gehst. Also auch in der Frage des Heiratens, der Ehefrau, würde Gott mit ihm sein. Das bedeutet doch, dass Gott ihm auch wirklich für eine gute Ehefrau sorgen wird. Aber er will jetzt einfach die Rahel heiraten. Und dann heiratet er die Rahel und dann ist es Lea. Dann ist es die Falsche. Dann stellt er fest, ich habe die falsche Frau geheiratet. Oder? Es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea, brachte sie zu ihm, der Laban, und er ging zu ihr ein und Laban gab seine Magd Zilpa ihr, seiner Tochter Lea zur Magd, und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sagte er zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht um Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Also er stellt fest, jetzt habe ich die falsche Frau. Oder? War es wirklich die falsche? Hat Gott nicht gesagt, er wird für ihn sorgen? Warum lässt Gott sowas zu?
Ja, er hat betrogen.
Bitte?
Betrogen durch den Vater.
Er hat auch betrogen, ja. Was der Mensch sät, wird der Mensch ernten. Wer Betrug sät, wird Betrug ernten. Er bekommt einen Betrüger als Gegenüber. Er selber war der Betrüger, jetzt bekommt er einen Betrüger, mit dem er 20 Jahre zusammenarbeiten muss. Und er hat Gott nicht um Rat gefragt, jedenfalls steht nichts da von Gebet und so weiter, wie das bei dem Knecht Abrahams der Fall war. Aber noch was ist interessant, hat Gott ihn wirklich einfach sitzen lassen? Durch wen sollte denn die Segenslinie des Messias gehen? Durch Lea. Judah war der vierte von der Lea. Von Judah sollte der Messias kommen. War das ganz so falsch, die Lea zu heiraten? Jedenfalls, nachdem er jetzt festgestellt hat, er hat jetzt keine Powerfrau, so wie er sich das vorgestellt hat, und keine solche Frau, wie er die er will, jetzt gibt es nur einen Gedanken bei Jakob, nur einen Gedanken, kein Gebet, nur einen Gedanken. Ich will die Rahel. Und wenn es das heißt, dass ich die Rahel jetzt auch noch einfach als zweite Frau sozusagen dazu nehme, ich will die Rahel. Und aus dieser Entscheidung entsteht sehr viel Leid, es ist was Furchtbares, hier eine furchtbare Rivalität zwischen diesen beiden Schwestern, die sich jetzt den Mann teilen müssen. Gerne hätte jede Schwester einen Mann geheiratet, aber hier, sie haben nur einen halben. Hätte er sich in sein Schicksal gefügt und die Lea lieben gelernt, hätte er sehr glücklich werden können. Es ist immer gefährlich, wenn man sagt, hätte. Aber es kann nicht, von vornherein kann man nicht sagen, das war im Willen Gottes, wie das alles gelaufen ist. Es ist vieles im Leben Jakobs nicht so gelaufen, wie der Idealfall gewesen wäre, wie man sich das vorstellen hätte können. Es ist anders gekommen, ganz anders. Und es ist nicht Gott schuld an dieser Sache. Er hätte seine Lea lieben lernen können. Er war immer unzufrieden gewesen wahrscheinlich mit der Ehe von seinem Vater. Er hatte keine gute Beziehung zu seinem Vater. Er hat sich gedacht, na warte, ich mach's anders. Und jetzt macht es schlimmer als der Vater. Eines Tages wird sein Erstgeborener, ja, jetzt nimmt er die er will, oder? Er nimmt sich die er will. Er will die Rahel und die will er und die nimmt er sich. Und kostet es nochmal 7 Jahre Arbeit. Und eines Tages wird er weiterhin ernten. Eines Tages wird er einen Sohn haben, einen Erstgeborenen, der wird auch so denken. Ich nehme mir die ich will. Der heißt Ruben. Und wenn es die Nebenfrau meines Vaters ist. Sein erstgeborener Sohn Ruben wird sein Bett beschmutzen. Seine Tochter Dina wird auf leichtsinnige Streifzüge in die Welt gehen. Und Judah wird zu einer Hure gehen. Was kommt da für Familie raus? Was sind das für Toledot? Hier sind einige Lektionen für uns. Eigenwege sind Umwege, die viele Schmerzen mit sich bringen. Erstens, Eigenwege sind Umwege, die viele Schmerzen mit sich bringen. Und er hat viele Schmerzen, dieser Mann. Und er wird noch vieles durchstehen müssen, dieser Mann. Der Weg wird noch lange werden. Zweitens, ein schlechtes Vorbild hat Auswirkungen, hat große Auswirkungen, die man gar nicht im ersten Moment gar nicht abschätzen kann. Das schlechte Vorbild seines Vaters, sein eigenes schlechtes Vorbild für seine Söhne und Tochter. Riesige Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Kinder. Aber drittens hier was Positives, Gott verlässt ihn trotzdem nicht. Gott verlässt den nicht, der sich an Gott hängt. Und er wird jetzt lernen, sich an Gott zu hängen und zu sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gott verlässt, wird ihn nicht verlassen. Also er verschuldet sich viel Leid selber, das er jetzt durchmachen wird, aber es wird ihm zum Guten sein. Das ist die ungeheuer große Ermutigung. Jakob ist mir der Mensch, der mich am meisten ermutigt in der Bibel. Am meisten. Neben Petrus. Weil Jakob ein Mann ist, der so viel falsch macht. Aber eins tut er, er kommt zu Gott. Er hängt sich an Gott und Gott kann was machen aus ihm. Gott wird noch zu seinem Ziel kommen, weil dieser Mann an sich arbeiten lässt, weil dieser Mann sich züchtigen lässt. Noch ein Punkt und dann machen wir Schluss. Was soll ich tun, wenn es in der Ehe so weit kommt, dass man am liebsten davonlaufen möchte? Man denkt sich, ja, wenn Gott den Partner noch ändern würde, dann wäre das alles wunderbar. Ein Bruder hat gesagt, Gott kann deinen Partner ändern, aber er will ganz sicher dich verändern. Ob er den Partner verändert, das ist seine Sache und das ist nicht deine Sache. Aber ob er dich und mich verändert, das ist unsere Sache. Ob er es verändern kann. Vielleicht soll man 7 Jahre dienen, um der Ehe willen. 7 Jahre Dienst für die Ehe. Kritisieren bringt nicht die Veränderung. Er hat noch einen langen Weg vor sich, Jakob, bis er ein Mann wird, der gebrochen ist und der hinkt und der bei jedem Schritt, den er geht, an Gott denkt. Weil er jedes Mal an die Hüfte denken muss und an den Gott, der ihn gebrochen hat, innerlich und äußerlich auch, aber innerlich vor allem. Da wird er dann sich bekehren, dort am Jabbok-Fluss. Wir wollen hier Schluss machen und dann am Abend werden wir uns das Entstehen der Familie Jakob anschauen.